Okay, lass mal auf. Das zeige ich euch mal ein Teil eines Plakates. Es ist nur ein Teil, und zwar ein Viertel. Also ihr müsst euch vorstellen, dieses Plakat ist viermal so groß wie das Teil, das ihr jetzt so seht. Und hier drauf seht ihr, das war jetzt unsere super teure Decke, hängt noch, das ist das Motto, Faces, die Hoffnung hat viele Gesichter. Und die Plakate hängen später auch einmal in der Veranstaltung, die wir machen, und auch an der Straße. Das ist das Plakatmotto, ich guck mal grad. Hier ist das Foto ganz. Jetzt seht ihr nicht nur eine Zahl, sondern ja, man hat einfach hier zu wenig Platz hier im Atelier, aber ist egal. Könnt ihr das sehen? Ich hoffe. Das ist das Plakat, das ihr gerade nur ein Viertel davon gesehen habt. Faces, die Hoffnung hat viele Gesichter. Das ist eine evangelistische, also wir reden über Jesus. Evangelistisch heißt, wir reden über Jesus. Wir brauchen dringend größere Räumlichkeiten, aber ist egal. Wir machen so lange, bis es nicht mehr geht, bis alles voll steht. Oh, mal Faces, genau. Wir werden ganz groß in die Öffentlichkeit gehen, werden über Jesus reden, werden Filme zeigen, werden Plakate aufhängen, werden Fotoausstellungen machen. Da sind dann die super frommen Gäste dabei, die auch davon reden. Da werden wir eine Abendveranstaltung machen, die abläuft wie super fromm, nur live. Also es ist einfach, wir wollen Hoffnung in diese Welt tragen, die sich nach Hoffnung sehnt. Und die Hoffnung hat für uns einen Namen, das ist Jesus. Das ist mein Text, damit ich nichts vergesse. Und die Hoffnung hat einen Namen, das ist Jesus. Und ich stelle das jetzt mal ein bisschen zur Seite, sonst sieht das ganz so blöd aus. Dass Jesus Hoffnung gibt, davon erzählt die nächste Geschichte auch. Thomas war hier und Thomas war rauschgiftsüchtig, war völlig am Ende und so weiter. Er bekehrt sich. So, das ist die eine Geschichte, da haben wir viele davon. Er wird Missionar, und zwar auf den Philippinen, und geht dahin, um den Kids auf den Straßen das Evangelium, die frohe Botschaft von Jesus zu sagen. Also Hoffnung verbreiten auf den Philippinen. Wem? Kindern und Jugendlichen, die kein Zuhause haben, die auf der Straße leben. Es ist eine zu Herzen gehende Geschichte und vor allem also noch viel mit Honeymoon zu tun, weil er trifft dort seine Frau. Die hat schon drei Straßenkinder aufgenommen und guckt euch den Film an. Es ist zu Herzen gehend und es ist wieder eine Hoffnungsgeschichte, eine super fromme Hoffnungsgeschichte. War ein Ex-Junkie hier. Der sah ganz anders aus als du jetzt.
Echt?
Ja. Über und über tätowiert.
Okay, ja.
Super Geschichte. Ja. Ich weiß von dir nur drei Sätze.
Ja, genau.
Als Jugendlicher drogenabhängig.
Aha, richtig.
Und einige gescheiterte Versuche, von den Drogen wegzukommen, und dann einen Lauf hingelegt. Aber lass uns erstmal über die Drogen sprechen. Ist schon lange her. Erinnerst du dich noch?
Ja, klar, absolut. Ich meine, klar, natürlich, manche Sachen, die verschwinden natürlich so ein bisschen. Das ist jetzt 36 Jahre her, dieses Jahr, dass ich drogenweise drauf war, wirklich frei geworden bin. Ja.
Wie kamst du dazu?
Ja, das fing an in die 70er, sagen wir was. 70er Jahre, da war ich. Also war 17, eigentlich aufgewachsen bin ich in so einem kleinen Dorf an der holländischen Grenze, also wirklich eigentlich behütet, ganz normale Kindheit, würde man sagen, tolle Familie, ich war der Älteste von also vier Geschwistern, und Schule war alles okay, am Anfang Fußball gespielt, jede freie Minute, so, das war so die Kindheit, und das hat so, ich denke, so einen Knick gekriegt bei mir. Ich bin dann, weil es so gut lief in der Grundschule, sollte ich aufs Gymnasium, und da kam, ja, Und da kam der totale Absturz. Also richtig so ein altsprachliches Jungengymnasium.
Die Angst vor der Eltern.
Total. Also da war wirklich, und dann die heute Lehrer, wie im Film fast, weißt du, so richtig so ein altsprachliches Gymnasium, und da irgendwie, ich bin überhaupt nicht klargekommen. Und konnte auch nicht drüber reden. Ich habe nur irgendwo, ich merke, ich mehr und mehr zurückgezogen. Und ich denke, da hat man also richtig einen Knick gekriegt. Selbstwert, alles total im Eimer gewesen. Natürlich so stückweise, das habe ich bis zum 9. Schuljahr, das habe ich wiederholt. Und dann im zweiten Versuch haben sie meinen Eltern nahegelegt,
holen Sie mal Ihren Jungen von der Schule. Ihren Jungen
lieber von der Schule runter. Da bin ich dann auf die Hauptschule, habe das 10. Schuljahr gemacht. Ja. Wollte Sozialarbeiter werden da in meinen jungen Jahren, da war ich 17. Und jeder redete davon in den 70ern. Also mit Sozialarbeitern, dann kannst du die Straße pflastern, das wird gar nichts. Und hatte ich zu der Zeit auf dem Bau gearbeitet, so einen Ferienjob.
Ja, Kohle verdienen halt.
Und weil ich da gearbeitet hatte, mir angeboten, du könntest der Lehrer hier machen und dann weitergehen. Habe ich gemacht. Eigentlich, und dann in den 70ern, und was jetzt dazu kam, ich war eigentlich, irgendwo fand ich das Leben langweilig mittlerweile. So immer im Dorf, Fußball am Wochenende, in die Kneipe, Stammkneipe ging man hin, Partys so. Aber das war irgendwie langweilig für mich. Und dann war so die Zeit der Hippies, alles das hat mich irgendwie fasziniert. Und ich würde heute sagen, ich habe wahrscheinlich nach Leben gesucht und Abwechslung gesucht, raus aus dem ganzen Trott, und habe dann so einen alten Kumpel vom Gymnasium wieder getroffen, der hat den gleichen Weg genommen. Wir haben uns in der Berufsschule wieder getroffen und der nahm Drogen. Und ich hatte überhaupt keine Ahnung davon. Und der hat mich dann irgendwie ein Stück weit, ob ich was ausprobieren wollte, das habe ich gemacht und habe dann erfahren, das war Heroin. So ein kleines Päckchen mit weißem Pulver, und das sollte man durch so eine Kullihülse, habe ich das dann geschnupft. Du bist und
gleich in die Vollen, du.
Und das war, ja, aber nicht, weil ich jetzt Ahnung hatte oder so, das war einfach nur ein Einstieg.
Ja, ja.
Und so bin ich dann da rein und blieb so dran. Klar, dann mit den allen anderen Sachen, Haschisch, LSD war natürlich auch damals zu der Zeit.
Warst du auf Nadel?
Ja, dann wurde das Heroin teuer. Da ging es mit Speed los und dann habe ich auf den Nadel gewechselt. Was war billiger dann auch. Und das war eine Überwindung am Anfang. Und dann war es, weil das gab dann so einen Kick, das war sofort da. Und die Lehre habe ich dann so gerade noch, habe ich geschafft. Und dann habe ich Leute kennengelernt, die haben damals in den 70ern Kommunen auf dem Land, da haben da so ein paar Leute gewohnt, ein paar kannte ich davon, und hatte eine Freundin da. Und da sind wir in die Kommune gezogen und haben wirklich gedacht, das ist das Leben.
Das ist das Leben.
Nicht mehr arbeiten. Naja, wovon wir heute reden, mit Marihuana-Pflanzen im Garten, das hatten wir dann. Und irgendwo, ja, dann war ich dann voll auf der Nadel. Dann ging es auf. Dann habe ich gemerkt, oh, jetzt ist all das ganze Leben vorbei. Die Träume waren zerplatzt, auch von so einem gemeinsamen Leben, so mit Freunden zusammenleben. Das war auf einmal alles weg, wie so eine kalte Realität. Und irgendwo wusste ich nicht mehr, wie weiter. Und wollte irgendwie raus da. Und dann merkte ich, oh, jetzt bin ich abhängig. Ich habe gemerkt, ich habe keine Kontrolle mehr darüber. Ich kann selber nicht mehr stoppen. Das war dann so ein Kreislauf, halt irgendwie Geld wieder besorgen für die Drogen halt und keine Freunde mehr und sowas. Das ging immer weiter den Bach runter und so. Und
die Kommune dann war aufgelöst, oder?
Das, ja, nach und nach, alles aufgelöst. Nachher habe ich dann erfahren, einige sind gestorben, wo ich dann nachher das ein Stück mehr mit verstanden habe, was Gnade bedeutet. Ich habe immer gedacht, wieso habe ich das überlebt?
Ja. Wie haben deine Eltern reagiert? Du kamst ja von behüteten Hause.
Ja, und, klar. Das war ganz, ganz furchtbar. Ich habe das natürlich, wie es so ist beim Drogennehmen. Du lügst und du betrügst halt.
Auch die Eltern.
Ja, klar.
Und legst den Geldbeutel.
Legst so ein Doppelleben. Immer geklaut. Wir hatten so einen kleinen Fahrradladen bei uns im Dorf. Und ich habe dann immer irgendwo, wenn es irgendwo möglich war, Geld rausgenommen halt. Und die haben die Kasse schon nachher versteckt mal. Und ich habe immer geguckt, wie ich dann das Geld rankomme. Also, ja, das war furchtbar für die. Also furchtbar, auch für meine Geschwister. Das habe ich aber eigentlich vieles erst im Nachhinein realisiert oder gehört.
Du hast sowieso nicht gecheckt wahrscheinlich, ne? Weil du hast dich ja nur um dich selbst getreten. Jeder andere Junkie auch.
Total egoistisch. Ja. Nur noch, ich war mir selbst der Nächste. Und ja, und dann kamen die Versuche, irgendwie wieder aufzuhören. Dann.
Die sinnlosen Versuche?
Ja. Also immer wieder gescheitert. Ich habe da, als die Kommune, unsere Wohngemeinschaft, also auseinanderfloh, zu dem Zeitpunkt kriegte ich meine Einberufung von der Bundeswehr. Ich war vorher mal tauglich gemustert worden und ich dachte, das ist meine Rettung. Weit weg, irgendwie raus aus dem ganzen Gewohnten, da schaffe ich es aufzuhören.
Bist du hin?
Ja, ich bin hin.
Nein.
Tatsächlich hin, ja.
Die langen Haare abrasiert?
Alles weg, kurze Haare.
Die Felljacke ausgezogen?
Alles weg, ja, so einen langen Wildledermantel hatte ich an, genau, Ohrring drin und so. Und dann bin ich da hin Ja, und habe dann die Grundausbildung gemacht. Das war echt krass.
Das war Cold Turkey.
Ja, war es. Wirklich buchstäblich, klar.
Also Entzug.
Ne? Ja, total. Absolut. Absolut. Aber ich habe es irgendwie durchgezogen, was ich dann geschafft habe, weil ich dann wirklich so weit weg war. Ich war 3 Monate dabei Harburg, die Grundausbildung, und dann in Munster. Munsterlager, Lüneburger Heide, richtig, in der Pampa, 1 Jahr lang. Und das war echt so immer wieder. Also dann war so, weißt du, so ein paar Tage frei weg von den Drogen, und dann bin ich wieder irgendwo zurück, kam mal Niederrhein, sofort wieder drauf. Und so ging es hin und her und hin und her. Und,
wow, und dann, ja, dann war es raus und immer noch drauf.
Immer noch drauf, ja. Ja, ja, dann habe ich eine Therapie gemacht irgendwann mal. Also jetzt Monate später, bis ich dann irgendwann wieder eine Therapie gemacht habe, das hat auch nichts genutzt. Also so eine Psychosozialtherapie, sozialtherapeutische Wohngemeinschaft.
Bist du straffällig geworden?
Ja, ja. Ich hatte keine Wohnung mehr am Ende, bei einem Freund gewohnt. Und wir waren dann zu dritt, ein anderer Freund noch, also Drogenfreund, der hatte ein Auto, der andere die Wohnung, und ich hatte die Kontakte nach Holland. So sind wir dann immer hin und her gependelt.
Der war das Trio.
Und haben im Überlebensmodus immer so Minimalmengen verkauft, damit wir selber was hatten und so. So ging es dann bis zu einem Punkt, das war 1988, jetzt vor 36 Jahren ungefähr. Dann hatte ich so einen Spritzenabszess, hier am Arm so eine Narbe, die erinnert mich heute auch immer. Heute sage ich, Wendepunkt in meinem Leben, das war wirklich so. Und war dann in dem Krankenhaus auch, und ich bin richtig fertig. Habe ich da einen kalten Entzug gemacht erstmal und wusste nicht mehr weiter. Und in dem Krankenhaus, da war ein Sozialarbeiter, der hat da gearbeitet, und der ist Christ. Und ich hatte nicht viel Ahnung. Und da habe ich nur irgendwo gedacht, ja, irgendwo hat der vielleicht einen Weg für mich oder sowas. Und dann habe ich mit dem gesprochen, und der hatte tatsächlich einen Platz, der konnte mich vermitteln an so eine kleine Gemeinschaft, die am Niederrhein, damals, da waren ja diese christlichen Teestuben, und die haben sich dann aufs Herz gelegt, Leute aufzunehmen wie mich, die total gescheitert sind. Und da bin ich dann dahin vom Krankenhaus.
Direkt?
Bin direkt dahin. Und körperlich ging es dann einigermaßen wieder. Ich war natürlich ziemlich fertig. Ich hatte auch Diagnosen. Ich hatte meine Diagnose aus dem Krankenhaus, HIV-positiv, Hepatitis C. Ich war wirklich am Ende, wusste nicht mehr weiter, überhaupt nicht mehr weiter. Und war dann da auf dem Hof. Und irgendwie hat mich von Anfang an irgendwas, die Leute waren irgendwie anders, was ich bisher alles kennengelernt hatte. Die haben so von Jesus erzählt, ich habe aber nicht viel verstanden. Mhm. Aber was ich verstanden habe, das war irgendwie echt, was die erzählt haben.
Du hast ihr Leben verstanden?
Ja. Ich habe die ja, also nicht beobachtet, aber ja, ich habe die ja erlebt, und die haben mit mir gelebt. Die haben buchstäblich ihr Leben mit mir geteilt. Mhm. Haben mich in die Familie reingenommen. Die hatten Kinder. Ich habe mit denen Gesellschaftsspiele gemacht, gegessen mit denen und irgendwie zum Gottesdienst natürlich gefahren. Das waren alles neue Sachen für mich. Und was ich gemerkt habe, irgendwie, die haben irgendwas im Herzen, irgendwas strahlen die aus. Das hat mich irgendwie angezogen. Das wollte ich.
Was ausgelöst, eine Seite zum Klingen gebracht?
Absolut, eine Sehnsucht. Ich dachte irgendwie, das will ich, habe mich aber so weit weg von dem Ganzen gefühlt. Was ich für mich sah oder was ich selber erlebt oder mich gesehen habe, das war so ein...
Das ist ja entscheidend, wenn man sich selbst sieht.
Ja.
Ne? Bin ich das überhaupt wert?
Eben, genau. Das stand auch alles so vor mir, alles, was ich gemacht hatte. Meine Eltern beklaut und ich weiß nicht was alles, weißt du, Leben mit zerstört und mein Leben zerstört, gelogen, betrogen auch, und wo ich geklaut habe, alles das war wie so ein Riesenberg, und das drückte sich so auf mich, und damit habe ich gelebt und sah die anderen, die so irgendwo so happy waren. Und das wollte ich, und in dieser Zeit habe ich natürlich mehr und mehr von Jesus gehört auch. Mhm. Und irgendwann, die haben mich dann mal mitgenommen auf so eine Evangelisation. Und da hat jemand gepredigt, das Evangelium verkündigt, dass Jesus alles neu macht und vergibt, dass er für uns gestorben ist am Kreuz. Und
kam das in ein Vakuum rein bei dir?
Ja, total. Absolut. Ich habe nicht alles verstanden, was der gesagt hat, aber was ich verstanden habe, das betrifft mich. Mhm. Und das will ich haben. Wenn das so ist, dann will ich das, dann brauche ich das. Soweit ich das verstanden habe zu dem Zeitpunkt, ich brauche diese Vergebung, ich brauche so ein neues Leben, das will ich. Und dann bin ich dahin, wo da war so eine Einladung zum Beten halt und Jesus all den ganzen Schrott zu geben, das alte Leben zu geben, und das habe ich verstanden.
Ja, das versteht man,
und das,
wenn man seine eigene Last nicht mehr tragen kann.
Absolut, total, absolut. Und dann habe ich gebetet und dann kam tatsächlich so ein Frieden in mein Herz. Irgendwie merkte ich, hier ist was anderes geworden.
Hat dich das geflasht?
Ja, total, absolut. Was ich auf einmal hatte, was ich heute sagen würde, ich hatte Hoffnung, Perspektive. Irgendwie war wie so ein, als wäre so ein Fenster aufgegangen. Mhm. Also es geht irgendwie was auf, irgendwas ist, es wird anders. Ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, was und wie, aber...
Es ist ja auch Wahnsinn, du warst ja, sagen wir mal, im tiefsten Stollen unterwegs.
Ja, ne? Absolut.
Licht gab es schon lange keins mehr.
Nee, ne? Nee.
Und auf einmal, da ist man ja geblendet.
Ja, absolut.
Geflasht.
Ja. Und ich hatte auch nichts mehr. Nichts mehr. War alles von dem her, ich hätte auch nirgendwo mehr hingekonnt, was nachher gut war, also im Nachhinein eigentlich gut war. Hm. Und auf einmal merkte ich irgendwo, ich kann leben. Und da war ich natürlich total offen, auch für eine christliche Therapie. Und
nach diesem Abend.
Ja. Und das wurde dann alles, dann aber ganz schnell habe ich mich beworben und bin dann auch angenommen, habe so eine christliche Therapie gemacht.
War es clean hinterher? Oder schon während
sofort.
Der Zeit?
Also ich habe, das muss ich wirklich sagen, wenn man mich manchmal fragt, warst du mal rückfällig, hast du irgendwann noch mal was gemerkt? Ich war wirklich von dem an, habe ich keinen Drang mehr gehabt nach Drogen. Und das kannte ich nicht vorher. Weil ich hatte schon mal so aufgehört, ein paar Wochen, ein paar Tage und sowas. Aber das war immer da, das kam immer zurück und das war nie mehr da. Ja, das war ein Wunder. Also das ist, wo ich weiß, das war ein Wunder, weil ich hab's oft versucht vorher. Es ging nicht. Mhm. Ging nicht, ja.
Was wurde anders?
Also dass ich erstmal dass ich wirklich Hoffnung hatte, Perspektive hatte und ich lernte Jesus kennen. Mhm. Und das war auf einmal, wenn ich gebetet und wenn ich die Bibel gelesen habe, das fing ich dann an, das wurde auf einmal lebendig. Merkte ich, Gott spricht zu mir, das betrifft mich. Wenn ich Dinge gelesen habe, ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, auf einmal, das bin ich. Ich bin sein. Er meint mich wirklich. Und das wurde so persönlich und ich wusste, Gott hat einen Plan für mich, hat eine Zukunft für mich. Und das war, und das habe ich dann wirklich erlebt, wie er alles neu gemacht hat. Solche Sachen mitgemacht. Und
wie kommen wir jetzt auf Manila?
Gute Frage.
Weil wir müssen auf die Uhr gucken,
genau.
Von der Sendezeit her.
Gute Frage. Also es war eigentlich in der Gemeinschaft, wo ich gelebt habe, da war so die, also ich, als ich da reinkam, fing das ganze Ding mit Weltmission, wurde so ein Thema. Mhm. Und ich habe gerade mitgekriegt, da war ich in der Therapie, wie dieses erste Team nach Wien, Österreich, ausgesandt wurde, mit so einem Auftrag, so eine christliche Drogenreha aufzubauen. Das kriegte ich so mit. Und dann, wo ich dann fertig war mit der Therapie, dann war so der nächste Schritt, da kam von Christen aus Asien, aus den Philippinen, so eine Anfrage an die Gemeinschaft, so eine christliche Reha auf den Philippinen aufzubauen. Das gäbe es da nicht, sagten so nur so staatliche Einrichtungen.
Feuer und Flamme.
Dann habe ich, da sollten wir beten als ganze Mitarbeiterschaft und habe da auch gestanden und wollte und habe natürlich auch gebetet, aber irgendwo gemerkt, bei dem Ganzen, ich soll eine Antwort auf das Gebet sein und nicht nur dafür beten. Und das hat sich so reingebrannt in mein Herz, wo ich gemerkt habe, Gott ruft mich ganz persönlich. Teil von diesem Team, das war eben, der Auftrag war so ein Team, dahin zu schicken. Und das war so ein bisschen so ein Prozess. Und habe das dann, das war dann bestätigt, auch von der Leitung damals, und dass das passen würde. Ich habe natürlich auch so anderweitig noch beim Bibellesen, sprach Gott zu mir durch Verse. Mhm. Und dass ich das für mich als Bestätigung dann erlebt habe. Und sind wir dann, also lange Geschichte, kurz sind wir 1991 als so ein Team mit 9 Leuten sind wir dann von Deutschland auf die Philippinen geflogen, um so eine Reha aufzubauen. Mit nix. Mit einem Koffer, One-Way-Ticket tatsächlich.
Und dem Glauben an den unerschütterlichen Gott.
200 Mark, wie es damals war.
Ja, genau.
Und dem Glauben.
Im ältesten Auto noch durch.
Genau.
Um Essen gebetet.
Ja, da haben wir so ein Haus.
Das dann auch kam.
Ja, war. Haben wir ein Haus mieten können, auch durch eine befreundete Organisation da, die da waren, so eine internationale Organisation. Haben dann Sprachschule erstmal gemacht und waren dann immer auf den Straßen, in den Slums, bei Drogenabhängigen und so weiter, Straßenkindern auch. Und dann hat es angefangen. Dann haben wir die ersten Leute aufgenommen und haben eigentlich das ganz normal gemacht, haben die in unser Leben reingenommen, haben unser Leben mit ihnen geteilt, Sprache weitergelernt und dann auch erlebt, wie Leute frei wurden, das auch so erlebt haben, teilweise.
Wie du?
Haben die sogar mitgearbeitet, Filipinos dann, hatten wir mit dem Team. Dann wurde es international. Und dann habe ich in unserem Team war meine spätere Frau. Wir waren eigentlich beste Freunde. Und sie war schon länger verliebt in mich. Ich war noch ein bisschen blind dafür. Das hat ein bisschen gedauert. Und dann habe ich mich aber auch verliebt. Dann haben wir eine Beziehung angefangen. Und kurz vorher, einige Wochen vorher, hatte sie sich, fing gerade an mit einer Kinderarbeit, hat sie gestartet, war freigesetzt, eine Kinderarbeit zu starten, ging auf die Straßen und hatte dann 3 Kinder aufgenommen. 3 kleine Kinder. Deren Mutter war gestorben und der Vater damals buchstäblich drückte ihr die 3 Kinder, bitte helf mir, ich schaff das nicht. Er hatte noch 5 andere, also 8 Kinder waren es insgesamt, hat sie die aufgenommen und wir haben eine Beziehung angefangen. Dann ein paar Monate später haben wir uns verlobt.
Und habt ihr 3 Kinder?
Und dann die Kinder waren noch da, also die Perspektive war, irgendwo, die können nicht zurück. Und wir haben geheiratet, dann wurden Pflegeeltern und dann waren wir Familie.
Von 0 auf 100. Familie,
genau. Haben dann parallel. Und
gleich 3 auf 300.
3, genau. Gleich auf 300, genau. Ja. Und dann gleichzeitig haben wir dann so einen Dienst angefangen unter Straßenkindern, so eine stadtmissionarische Arbeit unter Straßenkindern. Waren dann viel auf der Straße, haben angefangen, dann Kinder aufzunehmen, mitten in Manila drin. Und dann haben wir geheiratet. Und 2 Jahre dann haben wir gedacht, also Pflegeeltern ist eins. Aber auch gemerkt, dass Gott möchte wirklich, dass wir auch Eltern sind. Wirklich Eltern werden, also Adoption. Und dann haben wir gedacht, wir wollen die adoptieren. Haben uns entschieden, sie zu adoptieren. Die haben von der Entscheidung an, wo wir gesagt haben, wir wollen adoptieren, also meine Frau und ich, dann haben die Mama und Papa gesagt. Ohne dass sie es wussten. Das war ein langer Prozess, weil das war gesetzlich erstmal nicht möglich. Als Deutsche, wenn du auf den Philippinen lebst, durftest du nicht adoptieren. Du musstest in Deutschland leben. Also wenn du da gelebt hast, dann wäre das. Also das Ausland, sprich Deutschland, Berlin, wäre zuständig gewesen. Viele Leute gebetet dann und tatsächlich in dem ganzen Prozess hat sich das Gesetz geändert. Und
auf den Philippinen?
Dann haben wir die Adoption auf den Philippinen durchgekriegt. Übers Gericht da, Familiengericht dann.
Das ist ja unglaublich.
Ja, ja. Ja, es war wirklich ein Wunder. Es war absolut ein Wunder. Also weiß ich nicht, wir waren auf dem Gericht, das war 1999, auf dem Gericht, richtig ganz normales Gericht. Vorher war ein Strafprozess, wir waren die Nächsten da mit den 3 Kindern. Und der Richter war bekannt, dass der eigentlich eher so ein bisschen so ein strenger Typ ist, gerade mit Ausländern und so weiter, Adoption. Der guckte uns an, was sind das denn für 3 Hübsche?
Ach.
Und dann hat
sein Herz geschmolzen.
Ja, dann sofort sein Okay gegeben, wir haben alles unterschrieben. Und dann sind wir zurück von dem Gericht, kommen nach Hause an und ein riesiger Regenbogen im Himmel. Also wir waren wirklich geflasht. Und wir dachten, das ist wirklich, Gott ist da. Und Gott ist mit uns, auch als Familie. Und hat uns wirklich als Familie zusammengebracht. Ja.
Wie lange blieb ihr in Manila?
22 Jahre. Ja, und das war wirklich toll. Das war dann auch zu erleben, wie junge Leute heil wurden, neues Leben empfingen. Also nicht alle. Also wir haben auch schlimme Geschichten erlebt.
Wollte ich gerade fragen. Auch, das ist ja sicher, ja. Unter diesem Aspekt, was wurde aus dem Thomas, ne? Aus dem drogenabhängigen Jugendlichen, ja. Der 12 Jahre in der Nadel hing. Mhm. Das ist ja Wahnsinn. Und dann kommt noch die Frau dazu und dann kommen noch die Kinder dazu. Aber ihr seid ja jetzt nicht in Oberammergau,
ja.
Sondern in Manila. Mhm. Und die Geschichten, die dort passieren, ja. Waren ja sicher nicht alle regenbogentauglich.
Nee, überhaupt nicht. Absolut überhaupt nicht. Also durch alle Höhen und Tiefen. Durch alle Höhen und Tiefen. Das war.
Wie haben es eure Kinder gereilt, dieser Aufenthalt in dieser Welt?
Also denen ging es eigentlich gut. Die waren erstmal durch, also als wir dann Familie wurden, also nach der Adoption,
ja.
das hat richtig so ein. Das hat richtig was verändert. Auch das wurde tiefer, ich denke auch sicherer, ja. Geborgener. Das war mit dem Namen. Wir waren ja auch beim deutschen Konsulat. Die kriegten deutsche Pässe, unsere Kinder. Das war dann alles.
Wie alt waren die da?
Das waren also zu dem Zeitpunkt, also die waren, als meine Frau die aufnahm, 1, 2 und 4. Und dann waren sie 9, 7 und 6.
Also es gab nicht nur Regenbogenzeiten, ne?
Nee, überhaupt nicht, nee.
Und der Glaube war nicht nur, die Glaubensstraße war nicht nur gepflastert mit Highlights. Ne?
Nee, überhaupt nicht. Also überhaupt nicht. Nee. Aber immer wieder haben wir auch in diesen Tiefen oder in Schwierigkeiten immer doch Jesus erlebt. Und dass er trägt und dass er immer irgendwie treu ist doch zu uns, auch wenn wir manchmal gar nichts mehr gesehen haben.
Ja, oder Selbstversagen.
Oder Selbstversagen auch, absolut. Absolut, ja. all den Sachen gerecht werden zu wollen und das irgendwie dazu denken. Versagst du jetzt in der Familie, hast du zu wenig Zeit in der Familie, müsstest du mehr da und all diese Dinge. Das war so ein Spannungsfeld immer. Ja. Und natürlich, jetzt so ein Land wie Philippinen, da bist du ja immer im Kontakt mit Nöten. Und die Nöte, die klopfen manchmal buchstäblich an deine Tür und du weißt dann manchmal nicht, was sollst du machen.
Ja, viele ja auch finanzieller Art.
Finanziell, absolut.
Thomas, du oder ihr seid jetzt in der gefährdeten Hilfe?
Ich, genau. Ja.
Du?
Ja.
Hm. Machst eigentlich immer noch das, wovon du damals herausbefreit wurdest.
Ja.
Wer ist Gott für dich? Wenn man das ganze, wenn man dieses ganze Leben so mal anguckt,
ja,
von 12 Jahren Heroinsucht, Frau kennengelernt, 3 Kinder und Gefährdetenhilfe.
Ja.
Wer ist Gott für dich?
Also erstmal ist er wirklich mein Retter. Wirklich buchstäblich mein Retter. Wirklich in höchster Not, der mir alles vergeben hat, der alles neu gemacht hat, der mich befreit hat, wirklich auch in Hoffnung.
Der das Fenster aufgemacht hat, damit Licht
reinkommt. Fenster aufgemacht hat, genau.
Und frische Luft.
Und frische Luft und auch das auch anderen zu geben. Und er ist wirklich mein bester Freund, würde ich sagen. Also auch in der Beziehung gewachsen zu sein, ihm wirklich mein Herz auszuschütten auch.
Gab es jemals in dieser Zeit Phasen oder eine Phase, wo du das bereut hast, diesen Schritt? Christ geworden.
Oh, nee, überhaupt nicht. Nee. Absolut, nee? Nee, überhaupt nicht. Nee. Überhaupt nicht. Ich habe manche Dinge bereut, manche Schritte bereut, ja, in Entscheidungen.
Willkommen im Club.
Klar.
Das ist so.
Aber nee, das war.
Ich meine, diese Entscheidung, durch dieses Fenster, sage ich jetzt mal, zu gehen oder durch dieses Loch raus aus der Gefangenschaft.
Nee, das war die beste Entscheidung meines Lebens.
Weil man kann sich ja an der Freiheit auch häuslich einrichten und doch Gefangenes sein.
Ja, stimmt. Ja. Nee, das ist nee. Und letztendlich immer wusste ich immer, auch wenn es mal wirklich, wann manchmal nichts mehr zu sehen war, auch als Christ, dass ich wusste, doch irgendwo wusste tief drin, er hat eine Perspektive und es geht irgendwo weiter. Ich habe so oft erlebt. Und manchmal habe ich es wirklich nicht mehr gesehen. Da war ich wirklich down und wusste nicht mehr weiter, besonders als wir von Deutschland dann zurückkamen.
Ja, diese Dinge, der ganze Anfangszeit. Du hast einen Dienst, du bist in Manila, du machst Straßenkinderarbeit. Also das ist ja jetzt nicht zu vergleichen wie mit Örgenschwick irgendwo.
Nee.
An der Bushaltestelle, sondern das ist ja Hardcore.
Ja.
Und du hast eine Kinder da mitten in diesem Getriebe. Genau.
Also das ist eben das. Wir haben Leute wirklich erlebt, wie sie komplett neu wurden. Wirklich jemanden, einen Jungen, der schon als Kind auf der Straße war, den wir mit 17 aufgenommen haben, der mit, also Klebstoff haben die dann geschnüffelt. Immer, der geklaut hat, irgendwo überhaupt keine Perspektive, Hoffnung, der nicht lesen, nicht schreiben konnte, den haben wir aufgenommen und wir haben den gesehen, wie Jesus den verändert hat, wie der angefangen hat, lesen und schreiben zu lernen. Er hat eine ganz tolle, wunderbare Frau bekommen, hat selbst 2 Kinder, der ist heute 40, dieses Jahr ist er 40 geworden. Und arbeitet mit einer Freundin von uns in den Philippinen immer noch mit Kindern und bringt denen Hoffnung, Spaß, Freude. Und das zu sehen, dass aber auch, wir haben gesehen auf der anderen Seite, wie wirklich Kinder, Leute gestorben sind, wie sich andere auf der Straße mit Schaschlikspieß abgestochen haben. Also auch Tragödien, wirklich, wo du denkst, das beides haben wir erlebt halt.
Und natürlich auch, kann ich mir vorstellen, dass Leute einen Superstart hingelegt haben. Und dann wieder ab.
Absolut, auch absolut total.
Abgefallen sind.
Absolut. Und
wo das Herz bricht.
Da bricht das Herz, war.
Ja. Da denkt so viel dann, Liebe und Herzblut reingelegt und dann sind die wieder weg.
Das haben wir auch erlebt.
Und sind wieder im Dreck.
Ja. Das haben wir auch erlebt.
Da brauchst du Jesus.
Ja. Vor allem dann wieder weiterzugehen und
das meine ich,
die Hoffnung dann für den Nächsten wieder zu haben. Ja, das war manchmal hart. Und
nicht die Vorbehalte.
Das war manchmal hart.
Das klappt ja eh nicht mit dem, ne?
Genau. Mhm. Das war manchmal hart. Da war das Tolle, dass wir mit einem guten Team, dass wir zusammen waren. Also meine Frau und ich erstmal, dass wir uns hatten. Mhm. Und auch mit einem guten Team, dass man sich da auch, dass wir miteinander zwar austauschen konnten, beten konnten, zusammen tragen konnten, zusammen weinen, zusammen lachen konnten, feiern konnten auch. Und
Thomas, vielen Dank. Ich ahne, du könntest Geschichten erzählen ohne Ende. Ja. Schon mal gedacht, ein Buch zu schreiben? Oder?
Du, ehrlich gesagt, meine Frau hat eins geschrieben.
Okay.
Und hier und da schon mal Verlagen zuge ist. Wir haben noch keinen
Verlag gefunden.
Noch keinen Verlag gefunden, aber ist eigentlich fertig damit und hat viele Geschichten aufgeschrieben, halt unsere persönlichen, ihre, meine.
Dann hoffe ich mal, dass es einen Verlag findet.
Ja, wäre schön.
Vielleicht hört ja jetzt jemand so, ja, irgendein Lektor oder
das
sowas.
Das wäre genial, ja, wäre toll.
Vielen Dank.
Ja, sehr gerne.
Bist und die Geschichte erzählt hast.
Ja, gerne.
Darf ich noch meine vier?
Absolut gerne, klar.
Deutschen Schlussfragen.
Ja, gerne. Manina,
gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast? Und wenn ja, welches?
Ja, also neben der Bibel, sagt der wahrscheinlich jeder, aber gibt es ein Buch oder vielleicht sogar mehrere, aber eins, wo ich genau weiß, das war Gottes Generäle, heißt das. Das sind eigentlich so eine Sammlung von Biografien.
So, das noch?
Ja, Robert Lierzen heißt der, der es geschrieben hat. Gibt es in Deutsch auch?
Moment. Gottes Generäle.
Genau. Ist das ein Untertitel, warum...
Bestimmt so alte Schwarz-Weiß-Bilder, oder?
Ja, teilweise. Warum sie Erfolg hatten, warum manche scheiterten. So, das ist so ein bisschen so ein Untertitel da drin. Da gibt es auch eine Serie...
Warum sie Erfolg hatten, die Heilungsevangelisten, die Missionare, die Erweckungsprediger, welches nehmen wir?
Ja, genau, Missionare bin ich jetzt dran, den Band, das fängt an mit Zinzendorf und all die ganzen Klassiker.
Dann gehen wir einfach mal auf das Bild, so kriegen wir das auch noch groß. Die Missionare?
Ja, das bin ich jetzt gerade dran, das andere hatte ich schon mal, das bin ich jetzt gerade dran.
Egal,
genau. Genau.
Hier
ja.
Haben wir... Gottes generell, das ist bestimmt auch solche Cracks dabei. Also Zinzendorf, das geht ja ganz weit zurück.
Genau.
Billy
genau.
Graham habe ich auch schon gesehen.
Genau,
hier.
Ist auch da bei den Evangelisten.
Und Hudson Taylor wahrscheinlich.
Genau, Hudson Taylor ist genau bei den Missionaren dabei, genau.
Ach, da ist er ja, guck mal.
Ja, genau.
Carmichael, na gut, das ist ja wirklich schon, okay.
Ja.
Liebst du Biografien?
Absolut, total. Die inspirieren mich total, einfach.
Kleiner Werbeblock.
Nachher absolut,
gibt's,
ja.
Nachher gibt's
eine
eins.
Super Biografie.
Hey, es war nicht abgesprochen.
Absolut nicht.
Danke, freut
kommt
mich.
Aus dem Herzen, ne? Ist es wirklich.
Vielen Dank.
Ja.
Wozu kannst du, Frage 2, wozu kannst du heute leichter Nein sagen als noch vor 5 Jahren?
Ja, das habe ich mir auch überlegt. Die gute Frage ist, das ist echt eine gute Frage. Das ist, eigentlich ist es das, wenn ich so Situationen, wo ich mich denke, ich müsste mich kümmern oder zuständig fühlen, dass ich da eher Nein sagen kann, wie früher. Ich habe mich früher ganz schnell zuständig gefühlt und müsste mich kümmern. Und das hat dann so genagt, wenn ich...
Wenn du gemerkt hast, das war eigentlich falsch, dass ich das gemacht
genau,
habe.
Ja. Ja.
Dann ärgert man sich.
Genau, genau. Immer so verfügbar zu sein. Irgendwo.
Immer und eher.
Ja, das ist
sehr gut. Dritte Frage, welche Überzeugungen, Verhaltensweisen oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast, haben dein Leben verbessert? Die Frage habe ich mit Absicht, weil vielleicht will ja auch jemand sein Leben verbessern.
Ja.
Ich bin auch immer auf der Suche. Vielleicht gibt es auch noch was.
Also eben zu der letzten Frage auch eher mal Nein sagen zu Sachen. Und dann vor allen Dingen, was ich gemacht habe, mehr auf mich zu achten in dem Sinne von, was möchte ich machen?
Hm.
Was tut mir jetzt gut? Und das ist so ganz praktisch, was ich mir angewöhne, das ist schon ein bisschen länger wie 5 Jahre. Ich gehe regelmäßig spazieren. Wir haben so einen Hund. Und das genieße ich absolut.
Okay.
Ganz vor allen Dingen morgens früh, wenn noch keiner draußen ist, spazieren gehen und Natur genießen. Und du musst dann raus, wirklich Winter,
also du bist ein Frühling.
Ja. Mit Gott reden oder auch nicht reden und einfach nur genießen. Also das mache ich. Und das merke ich, das tut mir total gut. Und was ich mache regelmäßig, ich gehe joggen.
Mhm.
Auch draußen. Da kriege ich richtig den Kopf frei und merke, verarbeite ich Dinge dann dabei und kriegst sogar Impulse hier und da. Also das ist wirklich das. Oder E-Bike fahren mit meiner Frau.
Mhm.
Haben wir jetzt seit einigen Jahren, ja, sowas.
Letzte Frage.
Ja.
Thomas, wenn du einen beliebigen Ort ein Plakat, du kannst ja sogar den Ort aussuchen, na, sagen wir mal irgendwo bei Wuppertal in Dortmund oder irgendwo, wo es knallt. Was würdest du draufschreiben?
Also oben drüber würde ich schreiben, Love never fails. Das ist so ein Motto, was meine Frau nicht so irgendwie durchs Leben erlebt haben mit Gott.
Nichtschwaben unter uns, heißt es?
Dass die Liebe endet nicht oder versagt nie. Eigentlich war so, hätte sie auch, oder ist auch der Titel von dem Buch, was noch nicht erschienen ist.
Okay.
Love never fails. Also einfach diese Geschichten. Und Jesus liebt dich und macht alles neu. Also unser Fett in Deutsch.
Vielen Dank, Thomas, für die Geschichte.
Ja.
Sehr cool.
Gerne, Thomas.
Thomas.
Ja, genau.
Au, Leute, echt solche Geschichten, das ist das Leben, mit dem wir konfrontiert sind. Einmal die Straßenkinder, aber dann wir als Christen, die Hoffnung haben. Lasst uns diese Hoffnung weitergeben. Und wenn ihr helfen möchtet, dass Faces wirklich on the road geht, als Veranstaltung, das in verschiedenen Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz stattfindet, ihr könnt uns unterstützen. Hier kommt der QR-Code zu unserer Unterstützerseite und es wäre cool, wenn das passiert. Und in 2 Wochen ist der nächste Hoffnungsfilm, der nächste super fromme Hoffnungsfilm und bis dahin bleibt oder werdet super fromm und hoffnungsfroh. Bis dahin, tschüss. Thank you.